Ciao und herzlich willkommen zum Make It Podcast, der Podcast über digitale und persönliche Transformation. Ich bin der Stefano, bin der Host von dem Podcast und in dieser Folge habe ich den Umberto Annino bei mir zu Gast. Der Umberto ist Spezialist Informationssicherheit und in dieser Folge werden wir mehr oder tiefer auf das Thema künstliche Intelligenz im Zusammenhang mit der IT-Sicherheit eingehen. Es ist Folge Nummer 4 von einer mehrteiligen Folge, wo wir tiefer ins Thema IT-Sicherheit eingehen. Und unser Ziel ist, wirklich euch in diesem Bereich zu sensibilisieren und euch so zu sensibilisieren, dass mögliche Angriffe auf ein Minimum reduziert werden können. Die früheren Folgen, Folge Nummer 21, Folge Nummer 29 und Folge Nummer 38, könnt ihr in der Historie nochmal hören. An dieser Stelle, Umberto, herzlich willkommen.
Hallo miteinander. Dankeschön, Stefan.
Umberto, heute in dieser Folge, Folge Nummer 4, wo wir auf das Thema künstliche Intelligenz im Zusammenhang mit IT-Sicherheit eingehen. Jetzt, wie kann ich überhaupt, oder fangen wir mal vorne an. Wie funktioniert eigentlich KI im Zusammenhang mit IT-Sicherheit?
Also einerseits, wie funktioniert, was ist die KI, die wir heute nutzen? Die sogenannte Generative AI, also ChatGPT, Copilot, Google Gemini, was die im Wesentlichen machen, sehr vereinfacht gesagt, die haben eine riesen Datenmenge bekommen und haben die so quasi durchgelesen, hinterste, vorderste. Und auf dieser Basis tun sie eigentlich statistisch aufgrund von der Anfrage, von der Prompt, eigentlich Antworten generieren. Für die Sicherheit haben wir so ein drei Dimensionen. Einerseits die Nutzung von der KI-Agenten oder von der KI-Werkzeuge selber. Dort muss man unterscheiden zwischen sogenannten Safety, also Schutzfunktionen in diesen KI-Agenten und Sicherheitsfunktionen, also Security-Funktionen. Jetzt, was ist da der Unterschied? Das ist eigentlich fast das Gleiche. Safety sind eigentlich Massnahmen, die eine Fehlbedienung, eine unabsichtliche Fehlbedienung und von Konsequenzen daraus heraus versuchen abzufedern. Sprich, jemand versucht zum Beispiel jetzt im KI-Kontext, fragt, wie er irgendetwas bauen kann und die Anleitung, ja, oder ein Rezept für etwas zu essen. Und das Rezept enthält aber giftige Komponenten, die für einen Mensch schädlich sind oder für das Haustier oder so. Dass das eben vermieden wird, dass er dann quasi meint es gut, sozusagen, die KI, aber er liefert dann etwas Gefährliches. Das wäre eine Safety-Massnahme, die man einbauen muss, dass er das nicht macht. Und Security-Massnahmen sind generell dazu da, zum absichtlichen Angriff abwehren. Das heisst, Security-Massnahmen sind dann solche, wo wenn jemand bewusst und absichtlich die KI will nutzen, um einen Angriff zu planen, um zum Beispiel Malware programmieren, dass man das auch entsprechend, möglichst rummöglicht. Das ist schon mal das eine. Und dann kann man natürlich KI selber auch für, als Beitrag für die Sicherheit brauchen. Also KI for Security sozusagen, wo wir eigentlich wieder beim Punkt sind, wie funktioniert KI. Das heisst, man kann der KI Unmengen von Daten füttern und die kann wie blitzschnell auswerten und eben zusammenfassen oder Informationen daraus liefern. Und das ist im Security-Kontext eigentlich recht wertvoll, weil so kann man Sachen machen, die der Mensch entweder mega lang braucht, oder schlicht einfach überfordert wäre mit der Menge und der Geschwindigkeit, die nötig ist, um so etwas auszuwerten.
Aber grundsätzlich sind da schon auch die ganzen Hersteller von diesen künstlichen Intelligenz-Tools auch in der Verpflichtung, da die Sicherheitsmaßnahmen einzubauen?
Ja, auf jeden Fall. Also die Anbieter, jetzt bin ich darauf an, was für KI-Agenten von was verreden wird. Ich denke, da darf ich verschiedene Umsetzungsebenen. Man kann das viel vergleichen mit Cloud-Dienst, wo man kann sagen, okay, es gibt ein fertiges Produkt, wo man sich einfach einloggt, allenfalls etwas zahlt und das nutzt, wie eben zum Beispiel ChatGPT. Und es gibt natürlich auch Plattformen und Umgebungen, wo man selber kann Sachen bauen kann, aufgrund von bestehenden Large Language Models, die man kann nutzen kann und die selber frisieren oder auch selber umkonfigurieren und machen. Und darum, grundsätzlich sind schon die Hersteller, je nach Implementationsstufe, grundsätzlich, kann man sagen, verpflichtet. Oder es wäre gut, wenn die da gewisse Grundmaßnahmen einbauen. Und das kannst du dich auch sagen. Und sagen, mit unserer KI wird man nicht können, eine Anleitung zu einer Bombe bauen oder für ein Giftrezept oder für Malware. Die ist grundsätzlich bei uns nicht erlaubt. Und selbst wenn du es machst und du könntest es, ist das ein Vertragsbruch oder so. Und dann würden wir einfach eingreifen. Das ist auch schon vorgekommen. dass man dann Mail bekommt von den Anbietern und die sagen, hey, look, du machst da etwas Komisches. Wir haben mal deinen Account suspendiert.
Und wie kann ich dann quasi sicherstellen, dass das, wenn ich irgendwie in Berührung komme mit der ganzen künstlichen Intelligenz, sprich, muss die Frage so stellen, wann ist der Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz und Security dann effektiv auch etwas, wo ich muss genauer...
Das Benutzer, oder? Auf was muss man schauen, oder?
Genau.
Und dort, eben, der Kunde macht Sicherheit selber. Also, was kann man alles damit machen? Was ist grundsätzlich nicht erlaubt? Also, sich sicher informieren. Und was hat man für eine Absicht, wenn man das Zeug nutzt? Und auch die Nutzungsbedingungen, vor allem auch der Datenschutz. Was macht der Anbieter nachher mit den Daten, die ich Ihnen füttere? Grundsätzliche Sorgenpunkte für Unternehmen, vor allem auch, ist, dass Mitarbeiter solche Werkzeuge nutzen. Und dann Unternehmensdaten, die füttern, die halt auch vertraulich sind und auch personenbezogene Daten. Wenn ich jetzt von mir Sachen preisgebe und der frage, dass der das interpretieren soll, zum Beispiel, ich habe irgendwelche Symptome von einer Krankheit und frage jetzt die KI und sage, hey, was könnte das sein? Dass der das dann halt aufnimmt, allenfalls sogar verbunden mit meinem Namen und dann irgendwo das weiterverwendet wird, oder? Also, wie viel Kontrolle habe ich über Daten, die ich da preisgebe oder die ich nutze, die ich eingebe? Das ist mal der Datenschutzaspekt. Und natürlich eben, wenn ich Sicherheitsmaßnahmen sind drin, kann ich mich auf die Antworten verlassen. Also sich mit der Funktionsweise von der jeweiligen Angebote genauer auseinandersetzen. Einerseits. Und bewusst die Werkzeuge nutzen, wie überall. Weil, ja, das sind interessante und mächtige Werkzeuge, aber haben natürlich auch, sagen wir, gewisse Risiken, die sie mit sich bringen. Oder?
Und hättest du gerade Praxistipps, wo du sagst, den Zuhörerinnen und Zuhörer, auf das müsst ihr aufpassen, wenn er im Zusammenhang IT-Sicherheit und künstliche Intelligenz, wenn er mit dem schafft?
Also grundsätzlich haben die ja die Modelle, das ist so, wie sie funktionieren, weil eben, wie ich am Anfang gesagt habe, das ist eigentlich die statistisch die wahrscheinlichste, sinnvollste Antwort sozusagen errechnet. Und das birgt Gefahr, und das machen die ja auch, dass die eben dann falsch abbiegen sozusagen und eben halluzinieren. Das heisst, wie fest kann man sich auf die Antworten verlassen? Ich sage auch meinen Studenten oft, wenn man KI nutzt, dann muss man eigentlich in der Lage sein, das Ergebnis oder die Antwort selber zu hinterfragen. Wenn man das nicht kann und sich darauf verlassen muss, was der antwortet oder was das Werkzeug antwortet, dann wird es ein bisschen gefährlicher, oder? Weil man weiss halt nicht, wie verlässlich ist es, wie viel ist erfunden worden, wie viel passiert tatsächlich auf Informationen. Und die Anbieter sind halt auch nicht unbedingt sehr transparent rauszugeben, wie sie die KIs trainieren. Das ist natürlich Geschäftsgeheimnis und darum ist es heute im Moment noch recht schwierig, mehr als nur Vertrauen in den Raum zu rühren und zu sagen, okay, hofft mal, die haben das im Griff, oder? Natürlich kann man auch da wieder so ein bisschen sagen, wenn man für den Dienst zahlt und eine kommerzielle Nutzung Vereinbarung eingeht, sind die Verhältnisse wohl wieder andere, als wenn man den Dienst einfach gratis nutzen kann. Weil dann der Anbieter ja irgendwie will selber auch Nutzen daraus ziehen, sprich, er macht dann typischerweise etwas mit den Daten, die man ihnen gibt, oder? Das ist dann so ein bisschen der Deal, den man dann typischerweise eingeht.
Genau,
wie ein bisschen überall, oder? Was gratis ist, genau.
Ja, genau. Ich meine, das ist wirklich etwas. Alles, was Freemium ist, heisst nicht, dass, ja, es kostet nichts in dem Sinn monetär, aber wir zahlen natürlich mit unseren Daten, die wir da preisgeben. Das ist der Daten.
Und das hat bitte bewusste Nutzung, oder? Also, müssen Sie sich genau überlegen, soll ich jetzt das fragen, weil eben, ich kann, je nachdem, wie ich das nutze, oder was für eine Vereinbarung, ich kann nicht weitere Kontrolle über das, was ich jetzt eingebe. Das heisst, das taucht eventuell irgendwo wieder auf, oder? Mhm.
Ich meine, was ja oftmals ich auch immer wieder antreffe, vor allem wenn man auf den sozialen Medien unterwegs ist, so, dass einerseits Deepfaking oder Influencing von Videos, also quasi Videos, wo ich als Stefan, als Person quasi da stehe und ich dann auch das Maul bewege in dem Sinn, aber es ist nicht in der Tat etwas, was ich wirklich so aufgenommen habe, sondern es ist eine künstliche Intelligenz, wo quasi das Video so aufgearbeitet hat, dass die Aussage wie von mir käme.
Ja. Das ist, also das eine ist eben die Deepfakes, das geht mit Stimmen, das geht mit Bild, also der Video, wie du sagst, natürlich auch Text. Das heisst, man kann halt, weil eben, man muss immer sehen, es sind enorme Datenmengen dahinter. Das heisst, die KI, die trainiert man, die lernt dann, und beim Deepfake, im Video zum Beispiel konkret, ist es, aber auch bei der Sprache, kann man relativ wenig Beispiele geben, heutzutage. Und mit diesen wenigen Beispielen ist dann die KI schon in der Lage, ja, recht brauchbare Resultate zu produzieren, die sich auf den ersten und vielleicht auch den zweiten Blick nicht vom Original unterscheiden lassen. Wenn man nachher genauer schaut oder hört oder auf gewisse Sachen weiss, was achten, dann sieht man vielleicht schon, dass das eventuell nicht ganz echt könnte sein. Aber je nachdem, wie man das nutzen will oder so, ist das leider eines der grössten Probleme, die man heute sieht, vom Missbrauch, dass natürlich solche Werkzeuge auch für eben, geopolitische Einflussnahmen genutzt werden und die ganze Desinformation oder sogenannte Information Operations extrem stark natürlich jetzt durch die KI-Werkzeuge erleichtert werden und ein sehr nützliches Werkzeug da zur Verfügung steht, um Text generieren, Video oder Audio da Missbrauch zu betreiben. Oder? Man kennt zum Beispiel auch die Anrufe, wo man einen Anruf bekommt, wo irgendeine Supportabteilung oder so angeblich am Telefon ist. Die reden zum Teil ja auch gutes Deutsch und haben wenig Verdacht vielleicht. Und so etwas könnte man dann durch oder mithilfe von KI automatisieren. Das heisst, man redet dann gar nicht mehr mit einem Mensch. Und das geht dann natürlich von der Skaleneffekt her, ist das dann eindrücklich, was dann möglich wäre, oder? Dann können wir solche Anrufe dann parallelisieren und, einfach gesagt, viel mehr Leute dann versucht zu betrügen, als das heute möglich ist.
Ich meine, was gibt's denn da für Tipps, wo man grundsätzlich mit auf den Weg geben könnte, wenn man wirklich mal an so einem Video, ich denke, der ein oder andere wird das sicherlich auch schon selber gesehen haben auf den sozialen Medien. Aber wie erkenne ich, ist das real oder nicht? Wenn es überhaupt etwas gibt, wie ich das erkennen kann?
Es gibt eben Anhaltspunkte, dass gewisse so von der Ausdrucksweise oder die Mimik in einem Video oder dass bei Bildern zum Beispiel die KI, wenn zum Beispiel Text nicht sehr gut einbetten, was eigentlich etwas relativ Einfaches ist für einen Menschen, das Bild und Text hier zu machen, aber KI versteht ja nicht, dass das Text ist unbedingt, weil man macht auch grafische Elemente daraus sozusagen. Und darum kann man da auf gewisse Details achten oder Feinheiten, wie sind die Abgrenzungen im Hintergrund, was hat es für Hintergrundelemente, verschwimmen die Sachen, hat etwa 6 Finger statt 5, wie wird das Maul bewegt, bewegt sich vielleicht nur der Maulbereich, aber der Rest vom Gesicht bleibt statisch. Aber eben da braucht man bis zu Werkzeuge, um das gut auseinanderzunehmen, wenn man das auf einem, eben zum Beispiel auf einem kleinen Handybildschirm dann anschaut, so ein Video, in nicht optimaler Auflösung. Oder wie Videos sind dann eben bewusst vielleicht nicht so gut aufgelöst, damit es so ein bisschen handgemacht aussieht. Das kann dann eben plausibel wirken. Das kann dann eben zum Kontext gut passen, aber eben genau auch dann wiederum ein Hinweis sein, dass da etwas nicht mit rechten Dingen zu und her geht. In der heutigen Zeit sind schlecht aufgelöste Videos halt nicht mehr so, gewöhnlich wie früher. Heute hat jeder sehr gute Geräte eigentlich schon fast zur Verfügung. Und darum, wenn man heute zu irgendeinem wichtigen Thema ein extrem schlechtes Video bekommt, wo schlecht eben aufgelöst ist, schlechte Qualität, dann schallen bei mir auch ein bisschen die Alarmglocken oft und dann sagen, Moment mal, das sieht zwar in sich schlüssig aus, aber irgendetwas stimmt trotzdem nicht.
Ja, was meine persönliche Erfahrung auch ist einerseits eben, man will irgendwie die Person beeinflussen, vielleicht auch einen Kaufzwang. Ich habe auch schon gesehen, irgendwie von der Schweizerischen Nationalbank, dass irgendeine Kryptowährung, mehr so ein bisschen Publicity gemacht worden ist über die Kryptowährung. Ich meine, das sind auch wieder Indiz und offensichtliche Indiz eigentlich, die dazu führen, dass etwas vermutlich weniger von der Schweizerischen Nationalbank jetzt in dem Fall auch so als Werbung genutzt wird oder öffentlich quasi Statement abgegeben wird. Oder?
Ja, das ist überleidlich. So Betrugshandlungen sind, würde ich sagen, noch mehr zu erwarten. Sind das schon heute eine von der beliebtesten Leiterkategorien von Cybervorfällen oder Cyberattacken, wo man einzeln versucht zu betrügen oder über den Tisch zu ziehen. Und das wird mit KI leider einfacher möglich oder eben glaubwürdiger möglich. Man kann halt mit einem wichtigen Werkzeug sich helfen lassen. Man hat damit eigentlich einen Assistent. Generell hilft sicher, wenn man sagt, okay, wenn es wirklich gut oder zu gut tönt, dann ist höchste Skepsis angebracht. Wie immer, schon immer so gewesen. Und auch ändert auch mit der KI nicht. Also man kann zum Glück auch da, auf die altbewährte Methode zurückgreifen und sagen, Moment, warum sollte das jetzt anders sein? Früher haben sie die anderen über den Tisch gezogen und heute halt mit Hilfe von KI. Aber wenn dann 20% Rendite verbrochen bekommt, kann das sowieso nicht richtig in die Ausgabe, oder auch wenn es von der Nationalbank auch selber gefunden
ne? Umberto, ich würde das auch gerade als Abschlusswort nehmen. Gibt es aus deiner Sicht noch etwas, was du den Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg möchtest geben bezüglich künstlicher Intelligenz und IT-Sicherheit?
Also, wie gesagt, ist auch zusammenfassend bewusst mit diesen Werkzeugen umgehen und sich vor allem auch überlegen oder Gedanken machen, wie funktioniert das? Also, zu verstehen, wie die funktionieren, das erlaubt dann eben auch zu beurteilen, was macht sinnvoll, was sind sinnvolle Einsatzgebiete, was weniger. Eben, beispielsweise, vielleicht gesagt, rechnen können die Dinge relativ schlecht, obwohl das eigentlich etwas Einfaches ist, aber rechnen ist nicht etwas, wo man, sagen wir mal, Statistik lernen kann. Gibt es richtig oder falsch. Hingegen Textverarbeitung sind es eigentlich recht nützlich. Also Zusammenfassungen schreiben oder machen lassen, ist eigentlich etwas Gutes. Wo wir auch reden, vielleicht wird etwas weggelassen, wo dann KI, ich sage jetzt das Wort, denkt, dass es nicht wichtig ist. Und wir wollen eben, KI denkt nicht, auch wenn es so aussieht. Und das ist der wichtigste Punkt. Das ist immer noch ein Computer und der ist immer noch nicht super intelligent im Sinne von Intelligenz, wie wir Menschen das eben kennen. Oder bezüglich eben, was ist KI? Und das ist eben keine echte KI, wie man das definiert. Das heisst, ich kann eben nicht wie ein Mensch mit verschiedenen Situationen umgehen, sondern nur mit einem. Nur mit bestimmten Sachen. Das kann ich umgehen, oder? Und das ist der Punkt.
Gut. Umberto, merci mal für die abschließenden Worte. Jetzt, es ist der letzte Teil von dieser ganzen Serie, von diesen Folgen, somit auch der vierte Teil. Ich würde den Zuhörer und Zuhörerinnen gerade dazu motivieren, ermutigen, uns auch Fragen zu stellen, wenn irgendwelche Themen vielleicht auch aus einer anderen Perspektive sollten beleuchtet werden, dann unbedingt uns kontaktieren, sei es auf LinkedIn, sei es über die Homepage, alle Informationen zu mir oder zum Umberto findet ihr in den Shownotes. Und an dieser Stelle, Umberto, ganz schönen Tag dir.
Dankeschön.
Merci. Tschüss, tschüss. Stopp. Hat dir der Podcast gefallen? Dann bewerte ihn bitte und schicke ihn an Kolleginnen und Kollegen weiter, wo du das Gefühl hast, die könnten davon profitieren. Die Bewertung vom Algorithmus hängt sehr mit eurer Interaktion ab und der Algorithmus schlägt dann natürlich an potenzielle neue Zuhörer vor. Wenn du das Gefühl hast, dass du einen spannenden Gast hast, wo du gerne würdest wollen, in diesem Podcast hören, dann bin ich immer offen für Empfehlungen. Du kannst mich unter stefano@reka.consulting kontaktieren und mir eine Mail schreiben und sagen, hey, kontaktier doch mal den Gast. Und wer weiß, vielleicht ist ja das der nächste Gast in einer Folge, die du wirst anhören. Ich möchte dich an dieser Stelle auch dazu ermutigen, mich auf LinkedIn zu kontaktieren, dich mit mir zu vernetzen. Dort tue ich wöchentlich spannende Beiträge zu verschiedensten Themen um die digitale und die persönliche Transformation und den Herausforderungen für KMUs posten. In diesem Sinne, merci vielmals, dass du bis zum Schluss zugelassen hast und ganz einen schönen Tag.